Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir müssen zurückblicken auf den großen Preis von Australien, den erneut Sebastian Vettel gewinnen konnte, damit den ersten Saisonsieg gefeiert hat. Und Mercedes hat sich verzockt. Aber es gibt noch viele weitere Themen, über die wir natürlich sprechen müssen. Haas, das Desaster rund um die Mechaniker von Haas. Dann die Leistung von McLaren-Renault, die herausragend war. Honda, wo sich offensichtlich nichts geändert hat. Und natürlich über RTL. Denn in Deutschland beschäftigt, glaube ich, nichts die Formel-1-Fans aktuell so sehr wie die TV-Übertragung. Und da haben wir natürlich bei RTL geguckt und müssen darüber sprechen. Ihr habt die Meinung und die Themen aber auch ein bisschen selbst mitgestaltet in unserer Facebook-Gruppe. Dazu später mehr. Einstweilen begrüße ich erstmal meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com der Chefredakteur Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Im zweiten Take heute aber was ganz Besonderes für euch. Wir werden dann Marc Surer begrüßen, den ehemaligen Experten von Sky Deutschland, der jetzt was nochmal genau bei motorsporttotal.com macht, Christian?
Also die Zuhörer kennen bestimmt oder viele davon unser jeweils montags nach einem Grand Prix erscheinendes Notensystem, wo wir jeweils zu einem Drittel gewichtet die Meinungen eines Experten, der Redaktion und der Leser einfließen lassen. Und nachdem das im vergangenen Jahr Christian Klien für uns permanent gemacht hat, haben wir uns gedacht, wo der Marc Surer nicht mehr bei Sky kommentiert, hat er mit Sicherheit ein bisschen mehr Zeit und Marc Surer übernimmt also diese Noten für uns und wird auch dann und wann abseits zu aktuellen Themen bei uns als Experte Stellung beziehen. Aber das werden wir sicher auch hier bei meinsportradio.de das ein oder andere Mal besprechen und mit Marc diskutieren können.
Ganz genau, das werden wir machen. Aber jetzt diskutieren wir erstmal diesen großen Preis von Australien. Nicht bevor wir aber uns bei euch bedanken, denn am letzten Wochenende haben wir mit Starting Grid quasi das ganze Wochenende über die Pole Position bei den iTunes-Charts in Deutschland und ich meine auch Österreich gehabt, ne? Christian, du hast ja den österreichischen iTunes-Blick für uns.
Genau, also ich habe es nicht permanent verfolgt, aber immer wenn ich drauf geguckt habe, war die Show tatsächlich Nummer 1 im österreichischen iTunes-Store.
Also vielen lieben
Dank. In der Kategorie Sport und Freizeit.
Ganz genau. Und overall, glaube ich, waren wir auch irgendwann mal in Deutschland auf Platz 30 oder so, Ole?
Platz 45.
Ja, also riesen Erfolg.
Und Platz 16 bei den Folgen letzte Woche mit unserer Vorschau auf den Melbourne Grand Prix.
Also vielen Dank an euch. Ihr macht Starting Grid zu dem Erfolg, der er wirklich ist. Wir danken uns für jede iTunes-Rezension. Viele stille Rezensionen bekommen wir aktuell. Deswegen vielen Dank an euch alle und macht weiter so. Gerne auch Feedback, gerne auch natürlich in unserer Starting Grid F1 Fans-Gruppe, wo wir auf Facebook mit euch diskutieren wollen. Aber jetzt diskutieren wir erstmal über den Australien Grand Prix. Und was soll man sagen, Christian? Mercedes verzockt sich kolossal und Ferrari im Glück? Oder wie muss man den Sieg von Sebastian Vettel jetzt bewerten?
Ja, genau so. Okay. Also ich glaube, es besteht überhaupt kein Zweifel dran, dass Mercedes diesen Sieg verschenkt hat. Das hat eigentlich schon angefangen mit dem Crash von Valtteri Bottas im Qualifying, weil dadurch war Mercedes, was die Strategie angeht, ein bisschen eingeschränkt, als dann diese Safety-Car-Phase gegriffen hat. Und dann war es natürlich einfach hauptsächlich Pech durch das Timing dieser zuerst virtuellen und dann echten Safety-Car-Phase und natürlich auch ein bisschen Unvermögen, weil ja dieser berühmte Software-Bug, über den inzwischen schon relativ viel berichtet wurde, Mercedes im falschen Glauben geglaubt hat, das wird auch so reichen, weil wie wir rausgefunden haben, und dazu gibt es auch einen Artikel bei uns auf den drei Portalen, die hätten durchaus schneller gekonnt in der Zeit, als Lewis Hamilton auf die Strecke wieder zurückkam aus der Box, aber dadurch, dass man sich in Sicherheit gewähnt hat, auch für den Fall, dass ein VSC kommt, hat man einfach nicht bis an die Grenze gepusht. Und da hat man letztendlich den Sieg verloren. Also ein Software, ein Rechenfehler des Computers sozusagen, wo man jetzt mit Sicherheit zurück nach Brackley gehen wird und genau analysieren, was da passiert ist, damit man den Algorithmus dann für zukünftige Rennen anpassen kann und sowas eben nicht mehr passiert.
Ole, eigentlich lustig, dass das jetzt auch mal Mercedes passiert, wo wir ja in den letzten Saisons immer so ein bisschen diese Strategiekeule über Ferrari haben kreisen lassen. Ausgleichende Gerechtigkeit vielleicht auch ein bisschen?
Ja, der Kreis öffnet sich, wie man ja so schön sagt. Ja. Ja, es kann ja jedem mal passieren, ne? Also es wurde ja auch viel darüber diskutiert in unserer Gruppe zum Beispiel oder auch bei Twitter oder sowas, dass die einen Fehler gemacht haben oder sowas, aber es war halt einfach Pech. Das Pech hatte sonst halt zum Beispiel immer Ferrari oder auch Red Bull, da erinnere ich zum Beispiel an Monaco 2016, wobei das Team natürlich einen Fehler gemacht hat. Zu Teamfehlern bei Boxenstopps kommen wir nachher, glaube ich, noch.
Ja.
Es war einfach doof gelaufen, doofe Situation. Es lag ja an der doppelt geschwenkten gelben Flagge in der ersten Kurve, wo Sebastian Vettel schon vorbei war. Lewis Hamilton musste dann langsam machen und so geht sich das dann halt eben aus. Und es hat sich das Bild vom letzten Jahr wiederholt, dass der Ferrari aus der Box rauskommt und der Mercedes direkt dahinter auf der Start- und Zielgeraden ist. Und es war halt Glück für Ferrari, in gewisser Weise. In gewisser Weise natürlich aber auch Können, denn Kimi Räikkönen ist ja auch Dritter geworden. Also das zeigt, dass im Rennen dann vielleicht doch was geht, denn es ist auch wieder erschreckend so, dass der Mercedes, wenn er hinter einem Auto ist, überhaupt nicht funktioniert. Hat man auch bei Valtteri Bottas gesehen. Ist, glaube ich, noch gefühlt noch schlimmer als in den letzten Jahren und in Melbourne kann dann auch nicht überholt werden. Und so ist das eben in der Formel 1. Kleine Dinge entscheiden dann das Rennen.
Dazu vielleicht ein kleiner Blick hinter die Kulissen, wenn ich den anschieben darf. Ist ja Nämlich ganz amüsant. Die FIA schickt ja immer von den Pressekonferenzen, die unmittelbar nach dem Rennen stattfinden, sobald sie das abgetippt haben, die Transkripte aus. Und gestern ist ein Fehler passiert, nämlich den ersten Teil des FIA-Transkripts, also bevor die Journalisten die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen. Aus irgendeinem Grund haben die einen Copy-Paste-Fehler gemacht und es wurde die Pressekonferenz aus dem vergangenen Jahr ausgeschickt, als die von Melbourne 2018. Und das haben die meisten Kollegen und zugegeben auch ich selbst erst gemerkt, als die erste Frage in diesem Transkript auftaucht an Valtteri Bottas. Also das war ganz heiter, weil da haben sich tatsächlich die Rennverläufe so geglichen, dass man das auf den ersten Blick, wenn man ein bisschen drüber geflogen ist, gar nicht gemerkt hat.
Ach, guck mal an. Ja, wunderbar. Es ist ja auch ein bisschen das, was sich aus dem letzten Jahr wiederholt hat, ne? Also Sebastian Vettel klatscht mit Maurizio Arrivabene ab durchs Halo. Irgendwie sah das ein bisschen unfreiwillig lustig aus. Aber am Ende muss man vor Ferraris Leistung auch so ein bisschen den Hut ziehen. Gerade Sebastian Vettels individuelle Leistung, habe da bei Twitter ja ein bisschen negatives Feedback darauf bekommen, weil ich finde schon, dass Sebastian Vettel auch ein starkes Rennen gefahren ist. Das muss man neidlos anerkennen. Ich meine, du musst ja auch dem Druck erstmal irgendwie dich wieder setzen können. Und Lewis Hamilton hat ordentlich Druck gemacht. Wir haben ja auch gesehen, dass er in diesen Attack-Modus geschaltet hat, beziehungsweise zurückgeschaltet werden musste. Und deswegen sollte man, Ole, finde ich, auch die Leistung von Sebastian Vettel nochmal gesondert als sehr positiv erwähnen.
Ja, definitiv. Also man muss halt auch sagen, der hat das gut gemacht da vorne an der Spitze, hat das sehr gut verteidigt. Das war über viele Strecken nicht so deutlich wie im letzten Jahr, wo es relativ souverän war, sondern Sebastian Vettel musste dann natürlich auch schon was dafür tun, denn Lewis Hamilton war dann bis auf eine halbe Sekunde dran und es sah auch so aus, als wäre er deutlich schneller. Aber kommt halt nicht vorbei. Und das ist in der Formel 1 halt wichtig, dass man vorbeikommt. Ja, also an einem Auto, um so ein Rennen zu gewinnen. In den letzten Runden dann aber hat Lewis Hamilton dann ja dann stark nachgelassen. Der ominöse Switch von Attack auf Normal. Und da hat man gleich gesehen, da wurde es dann gleich 5 Sekunden. Und hatte dann auch Reifenprobleme. Und ab da konnte dann Sebastian Vettel das locker nach Hause fahren und das erste Rennen für sich entscheiden. Ist natürlich ganz interessant für die nächsten Rennen. Und ich würde anstelle von zum Beispiel Red Bull oder Ferrari irgendwie stark daran arbeiten, auch einen Party-Mode zu finden. Denn es ist ja so, wenn das Mercedes halt souverän ist, wenn sie vorne wegfahren. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, wenn man sie mal in der Qualifikation schlägt, dann wird es eben auch schwer für Mercedes. Und das ist eben der Schlüssel dann vielleicht zur Weltmeisterschaft.
Wenn ihr übrigens auf F1.com geht, ist der erste Artikel Ferrari im Party-Mode as Vettel turns the tables in Hamilton in Australia. Also wo wir gerade beim Party-Modus waren. Dann lass uns doch mal über Kimi Räikkönen sprechen, denn du hast es ja gerade gesagt, dass Ole hat es, glaube ich, gesagt, dass Kimi Räikkönens Leistung ja auch nicht zu verachten ist. Aber da möchte ich gerne mal ein Sternchen dran setzen und da eure Meinung zu hören, wer auch immer das beantworten möchte. Zuerst, ich finde, Kimi Räikkönens Performance hat nach dem ersten Boxenstopp extrem nachgelassen. Und hätte das Rennen noch 2-3 Runden länger gedauert, wäre Daniel Ricciardo meines Erachtens nach auch an ihm vorbeigefahren. Kimi wirkte nach dem Rennen auch jetzt nicht so fröhlich. Es gab ja auch dann diese ominösen Worte von Nico Rosberg bei RTL, dass er geopfert worden ist, in Anführungsstrichen, für den Erfolg von Sebastian Vettel. Wie ist da so eure Einschätzung zu Kimi Räikkönen und der Art und Weise, wie Ferrari ihn reingeholt hat und wie das danach so gelaufen ist?
Ja, ich fange mal an. Ja, gut, Kimi ist ja jetzt nie so richtig fröhlich, muss man sagen. er hat nach dem Rennen einen Instagram-Post mit dem Pokal gemacht.
Hat er geschrieben.
Hat er nur okay drunter geschrieben. Das ist, kann jedem empfehlen, Kimi Räikkönen bei Instagram zu folgen. Das ist sehr lustig. Ja, weiß ich gar nicht. Er sagte ja selbst, dass er nicht unzufrieden damit ist, dass er Platz 3 gerne annimmt. Das ist ja sein bestes Ergebnis seit 2013 im Albert Park, seitdem er gewonnen hat. Ich weiß auch gar nicht, ob unbedingt viel mehr drin gewesen wäre. Er hat sich zwar ganz gut auf Platz 2 gehalten, hat den Abstand zu Lewis Hamilton in der Anfangsphase nicht zu groß werden lassen, aber ob er das jetzt über das ganze Rennen gehalten hätte, ist halt die Frage. Nico Rosberg hat ja bei RTL gesagt, dass Ferrari Kimi Räikkönen geopfert hat für Sebastian Vettel. Darauf entstanden natürlich wieder große Diskussionen, bei uns zum Beispiel in der Gruppe, aber auch überall, was das denn immer soll. Ja? Und vielleicht war es so ein bisschen so, vielleicht hat er sich geärgert, dass er da nicht mehr kämpfen konnte. Aber ich glaube, dass jetzt nicht unbedingt viel mehr drin gewesen ist. Aber was man natürlich sagen muss, Platz 2 im Qualifying ist nicht so schlecht und generell kommt mir Kimi Räikkönen immer so ein bisschen zu schlecht weg, auch wenn er natürlich immer so ein bisschen im Schatten von Sebastian Vettel steht, was aber vielleicht auch so ein bisschen an Ferrari liegt.
Christian, vielleicht nochmal auf dieses Thema hin, dass Daniel Ricciardo Kimi Räikkönen wohl geschnupft hätte mit ein paar Runden weiterem Verlauf. Würdest du mir da zustimmen?
Nee, das glaube ich nicht, weil man hat ja auch gesehen, ein bisschen weiter hinten ging es zwischen Verstappen und Alonso, auch um den fünften Platz. Und klar hat Verstappen ein leicht lädiertes Auto gehabt, wie wir wissen, durch diesen Fahrfehler, den er relativ früh hatte. Also vor dem Dreher ja schon, hat er sich ein bisschen Unterboden und Parksport wohl beschädigt. Aber der Red Bull war das deutlich schnellere Auto und trotzdem ist Verstappen nicht vorbeigekommen. Also ich glaube, im Albert Park ist Überholen mit dieser Generation Formel-1-Autos wirklich zu schwierig, als dass das möglich gewesen wäre. Aber ich muss eins sagen, und ich bin eigentlich ein großer Fan von Nico Rosberg und vor allem der Art und Weise, wie er das jetzt auf RTL auch präsentiert, weil er da echt gute Einblicke gibt aus aktueller Fahrersicht. Aber in dem Punkt, dass Kimi Räikkönen geopfert wurde, stimme ich ihm überhaupt nicht zu, weil ich glaube, genau das Gegenteil war der Fall. Man hat Kimi mit diesem versuchten Undercut eine echte Chance gegeben, das Rennen zu gewinnen. Hätte man ihn nicht vorher mitten reingeholt, sondern hätte man Vettel vorgezogen, wäre es genau andersrum gewesen, weil dann hätte man gesagt, klar, die wollen Vettel an Kimi vorbeibringen, jetzt schon auf die WM. Dass die Strategie von Vettel dann aufgegangen ist, das war letztendlich einfach Glück und nichts anderes. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein bewusstes Opfer war. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Kimi hat mit dieser Strategie die größeren Chancen gehabt. Aber shit happens. Also es ist halt einfach nicht aufgegangen. Und generell zu seiner Leistung vielleicht noch ein Wort. Ich finde, die war ultra stark, überraschend stark, weil er war eigentlich die ganzen Trainings, wann immer die beiden Ferraris gleichzeitig draußen war, zwar nicht deutlich, aber doch immer ein bisschen schneller als Sebastian Vettel, hat das auch im Qualifying umgesetzt und auch im Rennen wirkte das jetzt nicht wahnsinnig verkrampft, was er da tut, um auf Platz 2 zu bleiben. Kam auch ganz gut mit Lewis Hamilton mit, wobei ich, wie gesagt, der Ansicht bin, dass der Mercedes da mit Sicherheit noch ein bisschen mehr rauskitzeln hätte können. Aber das war ein starkes Wochenende. Es ist halt nur ein bisschen unglücklich ausgegangen. Und was der negative Nebeneffekt davon sein könnte, ist halt, dass jetzt Sebastian Vettel direkt dieses Momentum in die Saison mitnimmt, wo wir vielleicht ein bisschen später auch nochmal drüber sprechen werden.
Ganz genau. Jede Menge Momentum nimmt sicherlich auch Fernando Alonso mit, beziehungsweise das McLaren-Renault-Team. Wirklich ein richtig gutes Wochenende. Und er hat im Interview danach dann gesagt, dass man jetzt endlich, oder hat es im Teamradio, glaube ich, gesagt, dass man jetzt endlich kämpfen kann. Die letzten Saisons waren lang und zäh, aber jetzt können sie kämpfen. Und Fernando Alonso mit einem sensationellen fünften Platz. Tja, Ole, hat sich das wohl alles dann doch ausgezahlt mit dem Motorenwechsel, ne? Wenn wir mal auf Toro Rosso im Umkehrschluss gucken wollen. Ich glaube, die markigen Worte von mir, was Toro Rosso anging, ich glaube, die kann ich mir jetzt schon wieder irgendwie schenken.
Ja, natürlich. Also man hat ja nach dem ersten Training und im Qualifying dann schon gesehen, dass der Schritt zu Renault von McLaren definitiv der richtige war. Ja, das ist das Beste, was sie hätten machen können, denn Honda ist immer noch genauso langsam und genauso unzuverlässig wie vorher. Pierre Gasly mit Motorschaden ausgeschieden. Einer von drei Motoren für das ganze Jahr also schon weg. Also es geht sehr gut los für Honda. Und auch wenn sie bei den Testfahrten natürlich sehr, sehr zuverlässig waren, sind sie trotzdem immer noch langsam. Ja, also Pierre Gasly war letzter im Qualifying, auch wenn er, glaube ich, einen Fehler gemacht hat. Brandon Hartley aber jetzt auch nicht viel weiter davor. Und das ist dann schon immer noch das Bild, was sich auch vorher gezeigt hat. Mit McLaren dagegen mit einer deutlichen Steigerung, muss man sagen. Im Qualifying kratzte man ja an den Top Ten. Im Rennen wurde man dann Fünfter und Neunter, was natürlich aber auch mit dem Aus von den beiden Haas zu tun hat. Da braucht man sich das nicht irgendwie schöner reden, als es ist. Natürlich redet McLaren immer davon, sie wollen aufs Podium und ne, am liebsten Rennen gewinnen und so ein bisschen wie der HSV im Fußball, also ne, gehören in die obere Klasse, aber man muss natürlich sagen, es ist eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr und es war jetzt gerade mal das erste Rennen und ich glaube, Fernando Alonso hat ja gesagt, es war wird das schlechteste Rennen des Jahres gewesen sein, da bin ich mal gespannt, aber ich denke, sie werden sich im Mittelfeld etablieren können dieses Jahr und immer um die Top Ten mitfahren können tatsächlich. Ich bin da aber sehr auf Christian Nimmervolls Meinung gespannt.
Ja, die ist nämlich ein bisschen gegensätzlich dazu. Also ich teile deine Einschätzung, dass die auf Top-10-Niveau fahren können werden, sich wahrscheinlich vom Melbourne-Status auch sogar noch weiterentwickeln werden. Da gehe ich fest davon aus. Aber als großen Erfolg würde ich das jetzt nicht feiern, weil alles, was die am Fortschritt bekommen haben, ist einfach der Renault-Motor. Aber wir müssen sie eigentlich an dem messen, was sie die letzten 3 Jahre gesagt haben. Nämlich war der Honda immer der Sündenbock für alles und das McLaren-Chassis war ja ach so gut und eigentlich auf Niveau der 3 Top-Teams, wenn nicht sogar das Beste überhaupt. Und jetzt muss man sagen, wenn man sich so die Melbourne-Zahlen mal anschaut, im Qualifying haben auf den Red Bull, in dem genau der exakt gleiche Motor steckt, 1,7 Sekunden gefehlt. Also da kann ich den ganz großen Fortschritt bei McLaren zumindest auf der Chassis-Seite nicht erkennen. Und ein Team wie McLaren mit den Mitteln wie McLaren, mit einem Motor, von dem wir wissen, dass er nicht der Beste ist, aber Rennen gewinnen kann, mit einem zweifachen Weltmeister Fernando Alonso, der mit Sicherheit immer noch zu den 3-4 besten Fahrern gehört in der Formel 1, einen 5. Platz als Erfolg zu verkaufen, finde ich ein bisschen gewagt, um ganz ehrlich zu sein.
Deswegen hast du auch in deiner Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, bist du mit McLaren ziemlich hart ins Gericht gegangen.
Richtig, weil ich glaube, dass der Druck bei McLaren immens ist, weil jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Man kann sich nicht mehr darauf ausreden, dass man den Honda-Motor für alles, was schief geht, verantwortlich macht. Jetzt ist Zahltag, weil man wird sie messen an Red Bull und an Renault. Und eigentlich muss man sie eher an Red Bull messen, von der Qualität der Fahrer, von den Ressourcen, die zur Verfügung stehen, auch von dem, was sie selbst sagen, wo sie sich einschätzen. Und das Auto ist halt immer noch blitzblank. Also da ist einfach kein größerer Sponsor drauf, weil man eben so erfolglos war in den letzten Jahren. Und gleichzeitig, das ist vielleicht ein Hintergrund, der vielen unserer Zuhörer gar nicht so bewusst ist, ist McLaren kapitalseitig enorm ins Risiko gegangen, indem man im letzten Jahr im Zuge dieses Machtkampfs um Ron Dennis Anleihen in der Höhe von 500 Millionen Dollar aufgelegt hat. Um das jetzt mal vereinfacht darzustellen, man hat Schulden aufgenommen sozusagen und Kredit genommen. Und wenn das jetzt nicht relativ zügig klappt, dass da sportlicher Erfolg kommt, dass Sponsoren zurückkommen, dass man mehr Geld aus den Fondspreisgeldern bekommt, dann glaube ich, hat McLaren ein richtig, richtig, richtig großes Problem.
Lest bitte die Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, auf formel1.de und motorsporttotal.com. Christian Nimmervoll hat die verfasst und es lohnt sich wirklich. Wirklich gut geworden diese Woche. Immer gut, aber diese Woche finde ich ganz besonders gut.
Übrigens, unser Kollege Ruben Zimmermann twittert, dass er seit langer Zeit Christian Nimmervoll in der Kolumne mal wieder spricht. Bezüglich der Kolumne. Und er glaubt, dass von McLaren noch sehr viel kommen wird und sie deutlich näher an die Spitze rankommen werden.
Das glaube ich im Übrigen auch. Also ich glaube auch, dass Melbourne tatsächlich eins der schlechteren Rennen war dieses Jahr. Aber ich glaube, dass die Ausgangsbasis trotzdem gemessen an dem, wo sie sein sollten, einfach wesentlich zu niedrig ist.
Das stimmt. Ja, man muss halt an dem messen, was sie sagen. Sie wollen halt aufs Podium und sie wollen da oben hin. Aber das ist dieses Jahr einfach noch nicht realistisch. Würden sie jetzt sagen, wir wollen Platz 5 in der Weltmeisterschaft herausfahren, würden sie, glaube ich, damit besser fahren im Endeffekt.
Richtig, aber wir reden ja hier nicht von Force India mit einem der kleinsten Budgets der Formel 1, sondern wir reden von McLaren, wir reden von richtig Geld, wir reden von den besten Fahrern, von erfahrenen Leuten. Und da war es meiner Meinung nach zu wenig. Aber wie gesagt, der Aufwärtstrend ist da, das wollen wir jetzt gar nicht wegdiskutieren. Und das ist mit Sicherheit eine ganz, ganz andere Basis als die letzten Jahre. Also da bin ich ja völlig d'accord.
Jeder Fortschritt ist erstmal Fortschritt bei McLaren und von daher sind wir mal gespannt, wie es dann in Bahrain sein wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause, werden das Rennen natürlich noch weiter aufnehmen. Wir sprechen noch über Haas, wir sprechen noch über Force India, über das Momentum, was Christian Nimmervoll gerade angesprochen hat, dass Sebastian Vettel jetzt mitnehmen kann. Aber jetzt nach der ersten kurzen Pause kommt Marc Surer in die Leitung, der ehemalige Experte von Sky und jetzige Notenexperte von motorsporttotal.com und formel1.de und de.motorsport.com. Mit ihm werden wir über viele Themen sprechen, aber vor allem eure Fragen beantworten lassen. Denn Ole, mit unserer Gruppe, mit unserer Facebook-Gruppe bekommt ihr die Möglichkeiten, die Fragen zu stellen und die werden weitergegeben an die größten Experten der Formel 1. Also, wer jetzt in die Gruppe kommen will, wo muss er sie suchen?
Ganz einfach bei Facebook, Starting Grid F1 Fans. Ich weiß noch immer, dass das viele nach den Ausgaben tun. Gibt es immer viele Anfragen, also es ist eine geschlossene Gruppe. Wir lassen aber natürlich jeden rein und auch keinen wieder raus. Also wir schmeißen da keinen raus, weil irgendwas Komisches gesagt wird oder sowas. Also und die Gruppe füllt sich ganz gut, auch mit Diskussionen. Ich glaube, es gab dieses Wochenende 8 oder 9 Posts zum Thema RTL und Werbung. Also sehr, sehr spannend und natürlich wird auch über die Rennen und über sonstige Themen diskutiert mit vielen Hörern und das freut mich sehr. Wie gesagt, Starting Grid F1 Fans, da könnt ihr dabei sein und freue mich auf euch.
Wenn ihr nicht unbedingt in der Gruppe dabei sein wollt, könnt ihr auch gerne unsere Facebook-Seite liken. Die Facebook-Seiten unserer Partner motorsporttotal.com, formel1.de und motorsport.com Deutschland natürlich gerne auch. Wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, sehr gerne. Christian Immervoll findet ihr unter @mst_christianN, Ole Waschkau unter @mikeweiß, mikevice, meine Wenigkeit Kevin Scheuren unter ks_0811, den Hashtag StartingGridMSR dürft ihr gerne nutzen. Da wollen wir natürlich auch eure Fragen immer hören und euer Feedback. Jetzt eine kurze Pause. Dann gleich Marc Surer hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll und Ole Waschkau melden sich zurück mit einem weiteren Gast in der Leitung. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich Marc Surer. Hallo Marc Surer.
Hallo, grüß euch.
Hallo Marc Surer, hallo Herr Surer. So, in diese Richtung geht's. Offizieller Notenexperte von motorsporttotal.com dieses Jahr. Und ja, wie hat Ihnen der Australien Grand Prix gefallen?
Ja, es wurde ja dank der Safety Car Phase dann doch noch spannend. Am Anfang habe ich gedacht, oh je, das kommt mir bekannt vor, ein Mercedes da vorne wegfährt und alles kontrolliert, aber dann kam alles anders.
Christian?
Ja, ganz ähnlich. Also ich bin auch davon ausgegangen, dass das ein Solo für den Lewis Hamilton wird, nach dem Qualifying, wo er 7 Zehntel vorne war. Wir wussten zwar, dass der Abstand im Rennen geringer sein wird, aber ich bin schon davon ausgegangen, dass die das relativ locker nach Hause fahren würden. Und ich glaube, das hätten sie auch, wenn nicht dieses Safety Car passiert wäre. Weil ich glaube, Lewis Hamilton hätte die Kapazitäten gehabt, am Anfang ein bisschen weiter wegzufahren. Aber da war man auf der sicheren Seite. Und dann kam eben dieser Software-Fehler ins Spiel, der das alles ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen von diesem Ergebnis. Ich glaube, der Mercedes ist nach wie vor das schnellste Auto im Feld.
Wir haben Fragen reinbekommen in unserer Facebook-Gruppe, Herr Surer, die würde ich mal gerne an Sie weitergeben. Ralf Hofstetter fragt, wie haben Sie die Rennpace von Red Bull eingeschätzt?
Ja, die war eigentlich gar nicht schlecht. Das Problem war ja, dass es ein bisschen verfälscht wurde, da die eine Nummer härter gefahren sind. Und bei Verstappen, der das Auto dann völlig überfahren hat, weil er einfach auch vom Team gepusht wurde, Und das hat dann eigentlich ein bisschen verfälscht, aber die Fahrt von Ricciardo, die war hervorragend und er fuhr ja dann auch die schnellste Runde. Also mit denen ist schon zu rechnen.
War Max Verstappen einfach ein bisschen übermotiviert? Merkt er dann doch jetzt, dass da auch Druck von Ricciardo kommen kann über die Saison verteilt? Oder sollte man das einfach nur als schlechten Tag abstempeln, was bei Max Verstappen passiert ist gestern?
Dass ihn Magnussen überholt hat nach dem Start, das war überhaupt nicht im Plan von Red Bull und von ihm. Und das hat ihn wohl nervös gemacht. Und auch am Teamradio von seinem Ingenieur hat er immer wieder gesagt, du musst an ihm so schnell wie möglich vorbei und kannst volle Power nutzen und. Das heißt, er wurde auch noch unter Druck gesetzt, aber er fuhr ja die härteren Reifen. Das heißt, er musste wirklich ans Limit gehen, um überhaupt mithalten zu können. Und dann hat er sich ein bisschen übernommen und die Reifen überhitzt.
Wie ist es aus Ihrer Sicht mit dem Thema Spritverbrauch? Nico Hülkenberg hat im Interview nach dem Rennen gesagt, dass Melbourne die Strecke ist mit dem größten Spritverbrauch. Und wir hören von super vielen Teams, dass Spritverbrauch ein echtes Thema ist in diesem Jahr. Gerade Ferrari hat da ja offenkundige Probleme mit gehabt, auch in der Vergangenheit, und sieht das auch als eine der größten Schwächen für dieses Jahr an. Müssen wir dieses Spritthema allgemein immer wieder im Auge behalten? Oder glauben Sie, das ist jetzt gerade zu Saisonbeginn interessant und später wird es ein bisschen weniger?
Ja, es ist sicherlich, wird das ein Thema werden, nicht auf allen Strecken, aber man muss dann auch dazu sagen, dass es durchaus möglich ist, dass, weil, das ist ja das Schlimme, Mercedes hat nicht nur den schnellsten Motor, sondern auch den besten Spritverbrauch. Also die können dann bei Strecken, wo man nicht wirklich ans Limit kommt, gar nicht voll tanken. Und wenn sie mit 10 Kilo weniger losfahren können, haben sie 4/10 Vorteil pro Runde. Also das ist schon wirklich ein Riesennachteil für die Konkurrenz, dass Mercedes eben vom Power her und vom Spritverbrauch her besser ist.
Christian, Ole, habt ihr noch was hinzuzufügen? Wollt ihr was fragen?
Ich habe tatsächlich eine Frage an den Marc, und zwar im Kontext von diesem Unfall von Valtteri Bottas am Samstag. Hat der Nico Rosberg, finde ich, was Hochinteressantes gesagt, was sonst die Fahrer, nämlich solange sie aktiv sind, immer bestreiten, nämlich dass die so einen Unfall direkt am Start der Saison, wo du eigentlich so schön Momentum aufsammeln solltest fürs Jahr, sehr wohl psychologisch extrem wehtun kann. Und Marc, du bist ja selbst gefahren. Also wie ist das denn jetzt wirklich? Weil ich fand die Worte von Nico sehr offen und ehrlich, aber wenn du Fahrer selbst fragst, der Bottas sagt ja, alles kein Problem. Also wie hast du das zu deiner aktiven Zeit erlebt?
Also der Frust steckt dann schon in dir. Natürlich spricht man nicht darüber. Das Problem ist, dass du dann hinterher nicht mehr so locker fährst, sondern du fährst ein bisschen verkrampft. Weil beim Bottas ist jetzt auch das Problem, er hat einen starken Teamkollegen, er war weit weg von ihm am Wochenende und hat dann gepusht und halt sich ein bisschen damit übernommen. Das heißt, er war zu langsam und macht dann noch einen Unfall. Also für mich sind das Dinge, die geben dir zum Nachdenken, und das kommt jetzt, dass du anschließend fährst du nicht mehr locker. Nach einem Erfolgserlebnis fährst du locker, ja. Du sagst, du sitzt im Auto und sagst, es soll ruhig ausbrechen, ja, habe ich unter Kontrolle. Und wenn dir das passiert ist, dann sitzt du drin und sagst, oh, um Gottes Willen, er bricht wieder aus. Das heißt, du bist verkrampfter.
Ja.
Ja, wir haben.
Und vielleicht darf ich noch eine Frage auch, wahrscheinlich auch von Lesern vorwegnehmen. Ja. Dann lasse ich zumindest den Marc in Ruhe erstmal. Und zwar gibt's ja überall in diversen Foren und so, wünschen sich die TV-Zuschauer Marc Surer und Sascha Roos zurück und das Sky-Kommentatorenteam. Und immer wieder gibt's Gerüchte, dass du auch gefragt wurdest für den deutschen TV-Stream, Marc, den ja RTL jetzt kommentieren wird, wo das RTL-Tonsignal einläuft. Vielleicht kannst du mal gerade ziehen, was denn da jetzt dran ist und was nicht.
Es ist so, dass das Ganze einfach noch zu früh war. Ja, wir hatten Kontakt, und aber es ist ja so, dass sie jetzt nicht mal beim ersten Rennen das wirklich auf die Reihe gekriegt haben. Das heißt, sie haben gesagt, der Einfachheit halber nehmen wir jetzt einfach mal die existierenden Kommentare. Also RTL in Deutschland, Sky in England und Sky in Italien auch. Also das heißt, sie haben den einfachen Weg gewählt, weil sie im Moment noch viele Probleme haben, das Ding überhaupt zum Lauf zu bringen. Aber für die Zukunft ist es nicht auszuschließen, aber ich befürchte, wenn, dann eher nächstes Jahr.
Vielleicht im Anschluss daran auch eine Frage, die natürlich viele Fans interessiert. Wir haben auch viele Bekundungen bekommen, dass sie der Lieblingskommentator der Leute gewesen sind. Jan Stilz zum Beispiel sagt das, dass er sie sehr vermisst. Man hört generell, dass man sie sehr vermisst. Wie haben Sie vom Sky aus erfahren? Durch die Medien oder wurden Sie angerufen?
Ich wurde schon angerufen. Das heißt, ich wurde schon vorgewarnt,
okay,
dass eigentlich schon im November auf dem Weg nach Abu Dhabi hat mich ein Verantwortlicher angerufen von Sky und hat gesagt, du Marc, das ist so 50-50, ob wir weitermachen, und hat finanzielle Probleme genannt. Und dann war ich schon vorgewarnt und irgendwie hat mich das Gefühl auch irgendwie verfolgt. Und normalerweise habe ich jedes Jahr, oder wenn auch noch kein Vertrag da war, habe ich bereits die Flüge gebucht und einfach auf gut Glück, das wird schon klappen. Und dieses Jahr habe ich es nicht gemacht. Das heißt, ich habe schon gespürt, da ist was im Busch.
Okay. Dann noch eine Frage, die Renault betrifft. Und das fand mir ganz interessant. Eiko Funke hat das gefragt. Ich werfe mal eine These zu Renault in den Raum, warum sie 2019 Titelanwärter sind. Heute haben die Franzosen alle 6 Autos in die Top 10 gebracht. Wie sehr profitiert das Werksteam davon, dass sie 2 starke Kundenteams haben im Hinblick auf die eigene Entwicklung? Mercedes wird kaum die Daten von Force India und Williams verwerten können, ebenso Ferrari die Daten von Haas oder Sauber. Meiner Meinung nach könnte das der Schlüssel sein, um ganz an die Spitze zu kommen. Würden Sie das teilen, Herr Sucher?
Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass es jetzt für Mercedes schlecht aussieht, weil sie ja Kundenteams haben, die Erfahrungen sammeln und mit denen sie auch ein bisschen spielen können, denen können sie die Software geben, die sie wollen. Also von dem her haben die ähnliche Möglichkeiten. Aber Renault hat natürlich mit ihren vielen Teams, die jetzt alle praktisch in den ersten 10 zumindest mitfahren, die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und dann vielleicht auch ein bisschen mutiger zu werden. Wenn Sie sehen, das hält mit so und so viel Leistung, können wir weiterfahren. Die haben ja angekündigt, dass sie sehr konservativ in die Saison starten werden. Und wenn das konservativ war, was Sie jetzt gezeigt haben am Wochenende, da muss ich sagen, ich freue mich auf den Moment, wo Sie nicht mehr konservativ sind und ein bisschen mehr Leistung freigeben.
Dann war ja gestern auch im Live-Kommentar auf RTL immer das Thema Undercut, Overcut sehr interessant. Und Marco Eden hat eine Frage reingebracht, die wir ganz interessant fanden und sie auch an Sie weitergeben wollten. Ihm ist das Herumgeistern des Begriffs Undercut und die konstante Anwendung dieser Strategie aufgefallen. Ich meine mich zu erinnern, dass es früher der heute sogenannte Overcut, also das längere Draußenbleiben nach dem Boxenstopp des Rivalen, das Nonplusultra war und häufig angewendet wurde. Ist das richtig? Und wenn ja, was hat sich geändert?
Also man muss aufpassen, früher gab es ja noch die Tankstops, ja, und wer dann früher gestoppt hat, der hat keinen Undercut geschafft, weil er ja vollgetankt hat. Und ich glaube, das bringt man jetzt immer noch durcheinander. Heute ist es ja so, wer zur Box fährt und neue Reifen aufzieht, kann schneller fahren, also gibt es automatisch einen Undercut. Früher war es so, wer zuerst in die Box musste, hatte verloren, weil er ja dann mit dem schweren Auto unterwegs war und dadurch Zeit verloren hat, obwohl er neue Reifen hatte. Ich glaube, diese zwei Dinge bringt man oft durcheinander.
Dann vielleicht noch eine Frage. Wie hat Ihnen die neue Übertragungsweise von Liberty Media gefallen? Das Ganze drumherum mit dieser neuen Hymne und den neuen Einblendungen. Sie mussten ja auch jahrelang mit den Einblendungen leben, die Ihnen zur Verfügung gestellt worden sind. Wenn Sie jetzt kommentiert hätten gestern, hätten Ihnen die neuen Einblendungen so geholfen?
Also ich muss sagen, ich fand es zu viel. Ich war jetzt ja einfach nur Zuschauer. Ja. Und die Einblendungen, manchmal habe ich darauf geschaut und gesagt, was wollen Sie mir jetzt sagen? Also eine Einblendung genügt, doch bitte nicht zwei. Das ist für mich einfach unnötig, weil schlussendlich schauen wir ja Fernsehen, weil wir die Autos fahren sehen wollen. Wenn dann eine Information mitläuft, ist das interessant, wer jetzt wie was fährt. Aber wenn dann zwei Informationen eingeblendet sind, ist es für mich eigentlich irritierend.
Und dann hatten wir vor einigen Wochen eine Ausgabe zum Thema Strecken. Und dann haben wir über einige Strecken gesprochen und sind mit einigen Strecken auch hart ins Gericht gegangen. Und dann will Markus Lehnen gerne von ihm wissen, weil das eine der Strecken ist, mit der wir wahrscheinlich am härtesten ins Gericht gegangen sind. Was ist Marc Suchers Meinung zum Valencia Street Circuit?
Die Strecke war eigentlich gar nicht schlecht. Ich meine, das war meine Heimstrecke. Ich wohne 100 Kilometer entfernt davon und konnte abends nach Hause fahren. Das war eigentlich ganz toll. Die wollten Monaco nachmachen und haben es aber irgendwie nicht geschafft. Und das ist schade, weil im Prinzip die Anlage da um den Hafen herum und so hat sich eigentlich angeboten. Aber es ist irgendwie einfach nie eine Atmosphäre aufgekommen, weil halt eben man kann Monaco nicht kopieren.
Das ist wahr. Und vielleicht als letzte technische Frage noch. Wir springen hier munter durch die Fragenreihen durch. Gerne auch weiter Fragen stellen. Ich hoffe, Herr Surach kommt auch nochmal zwischendurch in die Sendung rein, damit wir die immer weiter stellen können. Basti fragt, und das ist natürlich sehr interessant, auch mit Hinblick auf das Qualifying und den sogenannten Party-Modus von Mercedes. Würden Sie es den Teams, wenn Sie es entscheiden dürften, auch in Zukunft erlauben, die Motoreneinstellung innerhalb einer Session frei und beliebig zu ändern, ohne dass das für den Fan ersichtlich ist?
Ja, ich meine, das ist eigentlich normal. Also wir haben in meiner Zeit, wir hatten den Turbo, ja. Und dann bist du im ersten Satz Reifen, bist du rausgefahren und hast die Leistung gefahren, also ich sage jetzt mal 4,5 Bar. Das waren dann ungefähr 1000 PS. Damit hast du mit dem ersten Satz Reifen eine Qualifikationszeit gesetzt. Im zweiten Satz bist du raus und hast bis zum Anschlag gedreht. Das waren dann irgendwie bis zu 1400 PS, je nach Turbogröße. Und haben damit dann die Zeit unterboten. Und meistens mit dem Ende der Runde auf einer Rauchfahne hinterhergezogen, weil der Motor hinüber war. Also, das gab schon immer, dass man im Cockpit natürlich im letzten Versuch dann halt noch extra Leistungen abfordert, wenn es denn möglich ist. Es wäre natürlich für uns Zuschauer toll, wenn da praktisch eine Anzeige leuchten würde. Ja, das ist jetzt der Top-Modus, ja, den er drauf hat oder eben nicht. Ich meine, dass Hamilton dann in seinem zweiten Versuch den Top-Modus gefahren hat, dass er gleich im ersten Sektor 6 Zehntel schneller war, das ist keine Frage. Das war natürlich ersichtlich und ablesbar von der Zeit. Aber schön für uns wäre es natürlich, wenn wir das sehen würden.
Ich glaube, es war ja gestern kurz, dass man gesehen hat, wie er aus dem Attack-Modus umgeschaltet hat. Das hat man nur ganz, ganz richtig, kurz gesehen.
Ja, genau. Die Onboard-Aufnahme haben wir gesehen, dass er da rumgestellt hat. Das war, wo er zurückgeschaltet hat,
genau.
War das, gell?
Genau.
Wo er dann praktisch reduziert hat und dann praktisch eine Sekunde langsamer rumfuhr.
Aber das wollen die Teams wahrscheinlich gar nicht erst, ne? Dass man das sieht.
Ja, die wollen nicht, dass man ihnen auf die Finger schaut, aber auf der anderen Seite sind wir ja jetzt in einer Welt, die einfach durchsichtig geworden ist und man könnte das auch zeigen, das wäre ja auch interessant, dass wenn jetzt einer aufholt, und vorne fährt jetzt sagen Vettel und dann sieht man, der Vettel ist noch im Cruise-Modus, ja, und der dahinter ist im scharfen Modus und dann muss der Vettel auch umstellen. Das wäre doch toll für den Zuschauer, dass er das sehen kann.
Absolut, ja. Und damit entlassen wir Sie auch quasi schon für heute. Herr Surach, vielen lieben Dank, dass Sie sich kurzfristig und spontan ein bisschen Zeit für uns genommen haben und ich hoffe, wir hören uns hier nochmal wieder.
Ja, danke.
Vielen Dank.
Tschüss.
Wir machen nach einer kurzen Pause weiter hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Dann sprechen wir über RTL und ja, das, was alles so auf RTL niedergeprasselt ist, auch von euch. Bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Immervoll, der Chefredakteur unserer Motorsportpartner motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, die Portale, die alle Motorsportformate auf meinsportradio.de präsentieren, begrüßen euch zurück zum Nachbericht auf den großen Preis von Australien im Albert Park. Ja, es war ein sehr interessantes Rennen. Marc Surer hat es auch gefallen. Ja, ich glaube, wir werden noch sehr viel spannende Aspekte haben, die wir hoffentlich auch mit Marc Surer hier in der Sendung besprechen können. Wen wir auf jeden Fall auch bald mal wieder hier in der Sendung begrüßen werden, ist Sascha Roos, der ehemalige Kommentator von Sky. Der Formel-1-Kommentator wird hier in die Sendung kommen. Mit ihm werden wir auch über das aktuelle Geschehen sprechen und über einen Blick hinter die Kulissen. Ja, wir haben von euch die Frage auch bekommen, wie ist der Ablauf eines Journalisten, eines Kommentators so an einem Wochenende und mit wem können wir das besser besprechen als mit Sascha Roos. TV wird natürlich auch ein Thema sein in diesem Take. Gleich geht's noch um RTL, um all das, was so rund um die Formel-1-Übertragung passiert ist, was ihr so auch in unserer Gruppe geschrieben habt. Aber davor möchten wir ganz gerne den Punkt aus dem ersten Segment so ein bisschen fortführen, nämlich auf das zu schauen, was sportlich auf der Strecke passiert ist. Und da müssen wir über Haas sprechen. Ich sag mal so, ich konnte mir ein gewisses Lachen nicht verkneifen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das fies klingt, dass Haas wunderbar gestartet ist in dieses Rennen, auch in dieses ganze Wochenende. Kevin Magnussen hat direkt mal Max Verstappen überholt und der hat sich sehr schwer getan, ihm vorbeizukommen. Und in unserer Gruppe habe ich das Live-Posting sozusagen betreut und dann haben sie dann schon alle gesagt, haha, Haas, ja, jetzt großes Ding. Und ich habe auch schon den Hut gezogen vor Haas, da die Leistung war schon richtig stark von denen. Und dann kamen die Boxenstops in der 22. Runde. Kevin Magnussen, der sein Auto kurz danach abstellen musste, weil ich glaube, das linke Hinterrad lose war. Und zwei Runden später kam Romain Grosjean. Ja, und auch bei ihm ist das Rad lose geblieben. Also Christian, wer hat letzte Nacht am schlechtesten geschlafen? Ich denke, die beiden, die an den Schlagschraubern der beiden Reifen gestanden haben, die werden wirklich am schlechtesten geschlafen haben bei Haas.
Ja, unglaubliches Drama, was sich da abgespielt hat, nämlich diese Verkettung von zwei Zufällen, dass es bei beiden Autos passiert innerhalb so kurzer Zeit und dass die direkt rausfahren und es nicht mehr weitergeht. Also das ist einfach wirklich unglücklich und wird Haas sehr, sehr wehtun, glaube ich, auch in dieser Konstrukteurswelt. Weil wir gehen davon aus, dass das Haas sich schwer tun wird gegen Teams, die einfach größere Ressourcen haben, wie McLaren, wie Renault, Schritt zu halten in der Entwicklung. Und diese in Anführungsstrichen einfachen Punkte am Saisonbeginn, und da hätte man richtig was abstauben können in Melbourne, die werden in der Endabrechnung halt möglicherweise fehlen. Also ich wünsche denen, dass sie mitkommen in der Entwicklung, aber ich glaube, an diesen Sonntag in Melbourne wird man noch ein bisschen zurückdenken. Was die technischen Details dieses Doppelausfalls angeht, da habe ich gestern mich länger unterhalten mit unserem Vorortreporter Dieter Renken, der ja auch dieses Jahr noch für uns tätig ist. Und wir haben da eine ganz eigene Theorie dazu entwickelt, weil Günther Steiner hat von sich aus angesprochen, nach dem Rennen, dass man zu wenig Boxenstopps trainiert hat und dass man das wohl nachholen muss vor Bahrain unbedingt. Und dass beide diese Radmuttern Defekte, oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, also die haben ja verkantet beim Aufsetzen, auf der linken Seite passiert sind, das hat uns ein bisschen stutzig gemacht, nämlich insofern, als die linke Seite auf dem Kurs in Melbourne, der ja im Uhrzeigersinn geht, die ist, die stärker belastet ist. Das heißt, die, wo die Temperaturen auf Felge und Rad mutmaßlich ein bisschen höher sind als auf der rechten Seite. Und in Barcelona, wo Haas ja auch Boxenstopps bei einem Test schon geübt hat, war es halt einfach saukalt. Wohingegen in Melbourne war es einigermaßen warm. Und wenn man weiß, Material, also die Radmuttern und Gewinde und so weiter, waren einfach deutlich heißer, als das in Barcelona der Fall war. Material dehnt sich aus und möglicherweise hat das dazu beigetragen, dass diese Dinger verkantet haben und nicht richtig gesessen sind. Nur eine Theorie at this stage, die, wie gesagt, der Dieter zu mir gebracht hat gestern Abend noch. Aber ich bin gespannt, ob sich das vielleicht erhärtet, weil Haas wird sich das mit Sicherheit jetzt sehr genau anschauen, was da passiert ist und hoffentlich für Bahrain schon eine Antwort drauf haben.
Ja, aber trotzdem, irgendwie so ein bisschen die Geschichte des Rennens, ne? Ole, da sind die mal richtig stark. Gut, zugehendermaßen, in Australien sind die wirklich immer stark, muss man ja fast sagen. Und hatten wirklich Aussichten, vielleicht auf mehr, vielleicht auf ein Podium. Man weiß es ja nie genau, was so passiert wäre. Aber dann durch sowas auszuscheiden, das ist natürlich super, super bitter. Und gerade für zwei Fahrer wie Kevin Magnussen und Romain Grosjean, die ja mit ihren Emotionen auch nicht hinter dem Berg halten, hat man ja auch gesehen, mit welchen Gesichtsausdrücken die dann wieder Richtung Box gegangen sind. Was glaubst du, was für Kurzzeitschäden könnten diese Ausfälle für Haas haben?
Ja, es ist natürlich ärgerlich. Es wäre ein mega Ergebnis gewesen, wenn sie denn, und das muss man natürlich auch sagen, wenn sie dann tatsächlich auf 4 und 5 ins Ziel gekommen wären oder auf 4 und 6. Das ist ja auch nicht unbedingt gesagt. Ja, also es hätte sich ja auch noch was vielleicht bewegen können. Ja, also das, aber es wäre ein Top-Ergebnis so oder so gewesen und die Pace haben sie. Das wäre natürlich eine super Vorlage in der Konstrukteurs-WM gewesen, denn zumindest auf Papier sieht ja so aus, dass McLaren, Renault und natürlich Red Bull besser sind. Ja, und dass es vielleicht dann für Haas immer schwieriger wird, im Laufe des Jahres Punkte zu holen. Das heißt, sie hätten hier gut was mitnehmen können. Wobei, da kommen wir wieder auf den McLaren-Punkt zurück. Haas war schon das ganze Wochenende deutlich besser als McLaren eigentlich. Und vielleicht ist das in den weiteren Rennen dann auch so. Und es ist natürlich ja, es ist einfach ärgerlich, aber es ist halt Geschichte, der Sport schreibt. Es hat mich so ein bisschen an Luca Badu 1999 am Nürburgring erinnert. Wer sich daran noch erinnern kann, lag, glaube ich, im höllenunterlegenen Minardi auf 3, ist dann ausgefallen. Und
ich glaub, Platz 4 war es, glaube ich.
Oder Platz 4 irgendwie. Ja, er hätte ein Top-Ergebnis rausfahren können, hat dann irgendwie, ist dann danach zusammengebrochen, weil er es so enttäuschend fand. Und es hat mich so ein bisschen hier dran erinnert, aber Romain Grosjean und Kevin Magnussen sehe ich hier gerade im Motorsport Total Live-Ticker, haben heute auch schon Bilder vom Team gepostet. Also, dass sie ein Team sind. Es gab ja auch dieses Video, was vielleicht einige gesehen haben, wo Romain Grosjean den zu Tode betrübten Mechaniker mit dem Helm getröstet hat. Also, das passiert halt. Es ist halt wahnsinnig ärgerlich in so einer guten Situation, aber wenn sie das halten können, ja, in gewisser Weise, werden sie auch wieder in diese Situation kommen und auch dieses Jahr regelmäßig Punkte einfahren können. Denn zum Beispiel Teams wie Force India und auch gerade Williams sind ja im Klassement verschwunden, sage ich mal.
Kommen wir, bevor wir auf die beiden Teams zu sprechen kommen, noch auf eins, was so, finde ich, in der Mitte von allem steht. Renault. Nico Hülkenberg Platz 7, Carlos Sainz Platz 10. Carlos Sainz, der auch Magenprobleme hatte noch während des Rennens, weil wohl irgendwas mit dem Wasser...
Mark Webber, gefällt das?
Ja. Trotzdem, Nico Hülkenberg sehr zufrieden mit dem Ergebnis gewesen und ich glaube auch, dass man damit zufrieden sein kann. Es war nicht überpaced, wie man ja vielleicht von McLaren davon ausgehen kann, dass es vielleicht sogar überpaced war, sondern ein weiterer wirklich guter Schritt nach vorne. Und ich glaube, schon mal ganz wichtig für Nico Hülkenberg, dass er Carlos Sainz geschlagen hat, ne, Christian?
Ja, absolut. Also ich glaube auch psychologisch, wir haben ja über Momentum schon gesprochen heute, sehr, sehr wichtig, dass er das im Qualifying noch geschafft hat auf dem letzten Drücker, weil in den freien Trainings sah es eigentlich eher so aus, als hätte Carlos Sainz da so ein bisschen die Oberhand. Aber das beobachten wir ganz häufig bei Nico Hülkenberg, dass er eigentlich nicht so der Trainingsweltmeister ist, aber dann, wenn es zählt, im Qualifying ist er doch da. Das hat er sehr gut umgesetzt. Die Befürchtung, dass ihm Sainz jetzt dieses Jahr auf der Nase rumtanzen wird, die hat sich erstmal nicht erhärtet. Und Renault ist genau da, wo du sagst. Also das ist jetzt nicht überragend gewesen, aber auch nicht schlecht. Also ich glaube, das entspricht in etwa den Erwartungen, die sie hatten. Sie sind da vorne dabei in diesem Paket mit McLaren, mit Haas, haben mit Sicherheit ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial, als Haas das hat. Also das ist genau im Soll, würde ich jetzt mal urteilen.
Ja, und dann kommen wir jetzt mal zum hinteren Cluster. Und es tut mir ja weh zu sagen, ne? Aber wir fassen jetzt einfach mal 4 Teams zusammen und eins davon will sich da, glaube ich, gar nicht sehen, aber es ist mir in diesem Fall einfach völlig egal, weil das war dieses Wochenende wirklich gar nichts von denen. Sauber, Williams, Toro Rosso und Force India, Ole. Also diese 4 Teams finde ich wirklich allesamt große Enttäuschung an diesem Wochenende. Und ich glaube, am allerschockiertesten muss man sein über das, was Force India geleistet hat, ne? Denn im Rennen Platz 11 und Platz 12 für Perez und Ocon, das tut schon weh, wenn man sich so die letzten Jahre ansieht.
Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, ob sie sich mehr versprochen haben, aber ja, man konnte auf jeden Fall nach den letzten beiden Jahren definitiv mehr erwarten. Und sie waren das ganze Wochenende eigentlich überhaupt nicht konkurrenzfähig. Klar, sie haben in den Top 10 geknabbert, aber auch nur durch die Haas-Ausfälle. Sonst wären sie halt auch in der Versenkung verschwunden und dann wäre das ein, ja, noch schlechteres Ergebnis gewesen. Es kann natürlich gut sein, dass bei Force India noch mehr kommt, ja, also so, sind ja eigentlich mit einem geupdateten Vorjahresmodell mehr oder weniger da gewesen. In Barcelona sowieso, weil sie die Ressourcen nun mal nicht haben, aber das, was wir schon vor der Saison gesagt haben, Renault wird dieses Jahr stärker sein und McLaren wahrscheinlich auch und jetzt kommt natürlich noch Haas dazu und ich glaube, dass macht es für Force India einfach sehr, sehr schwierig. Kann natürlich sein, dass sie sich übers Jahr hinweg noch nach vorne kämpfen werden, aber wird ein sehr schwieriges Jahr. Und ich glaube, das lege ich jetzt schon mal fest für mich, Platz 4 werden sie nicht wiederholen können, definitiv nicht. Und auch Williams wird Platz 5 nicht wiederholen können. Da gehe ich fast mit der Prognose von Christian einher, dass sie eher um Platz 9 kämpfen werden. Ja. Und weil das, was dieses Wochenende da gezeigt wurde, war jetzt nicht so viel. Man muss natürlich sagen, Lance Stroll hat sich auf Platz 14 qualifiziert, ist dann von Platz 13 gestartet. Das darf man nicht unter den Teppich kehren. Das ist schon eine sehr gute Leistung, zeigt auch das Talent von Stroll. Sirotkin war halt nix, ja, also ist halt aber dann natürlich auch ausgefallen wegen einer Plastiktüte in den Bremsen. Das schafft halt auch nicht jeder. Und ja, positiv muss man eigentlich sauber hervorheben, die sich gar nicht so schlecht gemacht haben. Und sogar Marcus Ericsson hat Charles Leclerc in im Qualifying geschlagen. Im Rennen weiß ich es gar nicht, aber im Qualifying auf jeden Fall. Und Toro Rosso, naja.
Naja, im Rennen ist Marcus Ericsson ja ausgeschieden.
Ja, hast recht. Ja, guck mal, das habe ich schon wieder vergessen.
Ich würde ganz gerne noch eine Sache zu Force India ansprechen, Christian, auf Formel1.de. Ja, las man einen Artikel von den Kollegen Sven Heidinger und, lass mich kurz schauen, Scott Mitchell, in dem Force India jetzt ein Fass aufmacht, wo ich persönlich ja nicht weiß, ob das jetzt die richtige Herangehensweise von den Herren dort ist, nämlich eine Art Verschwörungstheorie zu stricken, die Haas eine gewisse Vorteilnahme dadurch gibt, dass man zum Beispiel den Windkanal in Maranello nutzen kann. Klar, das Ferrari-Paket ist da natürlich irgendwie gestrickt. Die Frage ist natürlich, wäre es denn verboten, wenn man das Know-how nutzt, was man da durch Ferrari bekommen kann, wenn man es aerodynamisch verwerten kann? Ich meine, im Endeffekt ist es doch deren Sache, oder?
Ja, das sehe ich, um ehrlich zu sein, ganz genauso. Also natürlich gibt es diese Behauptungen, dass der Haas ein ziemliches Abziehbild ist vom Ferrari immer wieder. Ich sehe das gar nicht so. Also beim Chassis sehe ich jetzt nicht wahnsinnig viele Ähnlichkeiten, zumindest von außen betrachtet. Das ist schon eine eigenständige Nummer, die da der Lara entwickelt in Italien. Aber ich glaube halt vor allem, dass Force India da nicht zu laut schreien sollte, weil letztendlich hatten die auch eine technische Kooperation mit McLaren über Jahre, die ganz ähnlich gestrickt war wie das, was Haas jetzt mit Ferrari macht. Also ich glaube, man sollte da besser jetzt nicht zu sehr ein Fass aufmachen draus. Natürlich ist die Enttäuschung groß, das kann ich nachvollziehen. Aber letztendlich, und das meine ich gar nicht negativ, sondern eigentlich sogar eher positiv bezogen auf die Leistung der letzten Jahre, ist Force India jetzt halt genau da, wo sie hingehören. Also dieses Team hat halt nun mal mit die kleinsten Ressourcen in der Formel 1 und die haben die letzten Jahre einfach einen unfassbaren Job gemacht und über ihre Gewichtsklasse geboxt, wenn man so möchte. Und jetzt sind sie halt ein bisschen in der Realität angekommen, wo sie hingehören. Das hätte ich persönlich schon seit 2-3 Jahren immer wieder erwartet. Jetzt ist es halt passiert. Ja, und schauen wir mal. Diese Ferrari-Haas-Geschichte, vielleicht noch ein Wort dazu. Natürlich kann es rein theoretisch sein, dass da auch über die Grenzen des Erlaubten hinaus IP, also Copyright-geschütztes Material, irgendwo hin und her geschoben wird. Nur die Erfahrung in der Formel 1 zeigt, wenn das wirklich der Fall ist, irgendwann mal erzählt es irgendwo jemand und dann fliegt es auch auf. Also deswegen glaube ich tatsächlich nicht, dass das sich in einem illegalen Rahmen bewegt und alles, was legal ist, kann man nur sagen, ja, bevor du mit dem Finger auf den anderen zeigst, mach es halt selbst genauso.
Dann noch vielleicht von dir ein kleiner Kommentar dazu, was Ole gerade gesagt hat über Sauber, Williams und Toro Rosso. Ich glaube, mit Oles Einschätzung, dass Sauber die positivste Erkenntnis des Rennwochenendes aus diesem, wohl in Anführungsstrichen Absteiger-Trio, wenn es Abstieg geben würde in der Formel 1, dieses Trio wird angeführt von Sauber aktuell und das auch völlig zu Recht, denn die Leistung war wirklich gut. Leclerc und auch Ericsson, dessen Leistung im Qualifying man wirklich hoch anrechnen muss, haben das wirklich gut gemacht. Würde mir jetzt als Williams und Toro Rosso aber auch zu denken geben.
Ja, ich glaube, alle drei Teams haben Grund, enttäuscht zu sein und alle drei Teams waren richtig schlecht unterwegs. Also mein Tipp, dass Williams wirklich auf Platz 10 geht in der Konstrukteurs-WM, war ja auch ein bisschen überspitzt gemeint. Ich glaube, das hat man auch richtig verstanden. Tatsächlich ist viel wahrscheinlicher, dass Sauber da festgenagelt bleiben wird. Bei Toro Rosso wird viel davon abhängen, ob sich Honda irgendwie weiterentwickeln kann. Und bei Williams glaube ich, dass der Fall ganz anders gelagert ist. Nämlich, ich bin überzeugt, dass die ein absolut mittelfeldtaugliches technisches Paket haben, was das Chassis angeht und den Motor, also mit Sicherheit über das von Force India zu stellen. Aber ich glaube, die haben halt einfach die mit großem Abstand schlechteste Fahrerpaarung. Weil ein Lance Stroll hat jetzt letztes Jahr mit ein paar Glücksfällen als Ausnahme nicht wirklich geglänzt. Und Sergej Sirotkin ist jetzt nochmal eine ganze Nummer schlechter, als Lance Stroll unterwegs ist. Also ich glaube tatsächlich, dass Williams da mindestens ein paar Zehntel, wenn nicht sogar eine halbe Sekunde, auf Fahrerseite liegen lässt. Und das ist in einer so umkämpften Formel 1 halt eine richtige Menge Holz.
So, und jetzt, Freunde, müssen wir kurz nach Köln schalten, und zwar in eine Splitscreen-Werbung. Es ist so, die Action geht weiter, ihr seht allerdings Werbung, also bleibt dran, ja, bleibt dran.
Hören, was andere denken, meinsportradio.de.
Goal!
Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Zurück aus der Werbung, zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Boah, ihr habt nichts verpasst. Also dadurch, dass ihr ja das Bild weiter gesehen habt und so. Und damit wisst ihr, worüber wir jetzt sprechen müssen. RTL und die TV-Übertragung an diesem Wochenende hat ja viele Gemüter erregt. Hier ist Kevin Scheuren, an meiner Seite Ole Waschka und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Ole, in unserer Gruppe ging es hoch her. RTL ist das bestimmende Thema. War es denn so schlimm, deiner Meinung nach?
Ja. Also, naja, schlimm. Es war halt, ich würde sagen, wie immer, also auf einem konstant eher niedrigen Niveau. Für meinen Geschmack muss man ja immer differenzieren. Aber das Ding ist, es gab in der Gruppe eigentlich gar kein anderes Thema. Es ging gar nicht um Ferrari, um Mercedes, um den Softwarebug und auch nicht ums Halo nach dem Rennen. Vor dem Rennen natürlich schon. Also nach dem Qualifying war das Thema eigentlich. Aber nach dem Rennen ging es eigentlich nur um diese RTL-Übertragung und vor allem um die, in Anführungsstrichen, viele Werbung, die dort gezeigt wurde. Und ich habe es ja auch gesehen beim RTL. Ich habe es allerdings auf TV Now gesehen. Da wird die Werbung geskippt. Das ist sehr gut. Aber ja, Kevin, du hast ja dazu auch was getwittert. Die Kommentarleistung ist einfach für meinen Geschmack nicht wirklich gut. Es ist sehr unemotional. Es wird immer darauf geguckt, wo gerade Nico Hülkenberg auf Platz 10 rumfährt, obwohl vorne gerade die Action abgeht. Und natürlich, was Sebastian Vettel macht, das ist ganz wichtig. Das ist halt eine Sache, die gefällt mir in keiner Sportart, wenn das so krass patriotisch ist. Ist aber Geschmackssache, es gibt Leute, die das mögen. Es ist sicherlich so, dass RTL sehr viel für die Formel 1 in Deutschland getan hat. Mit Hilfe von Michael Schumacher damals und Ralf Schumacher. Aber diese Übertragung, das ist einfach, es wirkt immer so, als hätten sie einfach keinen Bock. Ja, also bestes Beispiel im Qualifying, als Heiko Wasser-Christian Danner darum bittet, die Strecke zu erklären, wirkt der sehr genervt und sagt sowas wie, ja komm, also die Strecke kennt ja wohl jeder. Also so nach dem Motto hat es dann rüber, ja hier ist, ja komm, ja, also wir haben kurze Geraden und so und im Prinzip so von wegen, eigentlich wisst ihr das doch alle, so nach dem Motto. Also vielleicht so eine gewisse Genervtheit da drin und irgendwie weiß ich nicht, ich habe zwar in unserer Kurzausgabe vorher gesagt, dass mir das erste freie Training sehr gut gefallen hat bei RTL, weil sie da frei von der Leber wegkommentieren konnten, aber so gut wie mir das gefallen hat, so wenig gut hat mir das Qualifying und das Rennen gefallen, weil es diese typische patriotische Sache eben war und es einfach auch von vielen Fehlern bestickt war. Also ich habe zwar seit 2011 keine Formel-1-Übertragung bei RTL mehr gesehen, ich kann aber sagen, es hat sich nichts verändert.
Ich glaube, wir müssen da so ein bisschen differenzieren. Also was mir bei RTL wirklich gut gefällt, sind die Vorberichte zum Beispiel.
Ja.
Also die ganze drumherum Berichterstattung ist bei RTL einmalig gut. Das liegt aber auch daran, dass RTL sehr viel Manpower an der Strecke hat. Also wenn wir das mal mit Sky vergleichen, Sky Deutschland hatte, glaube ich, Sascha Roos hat mir das mal erzählt, ich glaube, gefühlt maximal 10 Leute an der Strecke. Mit allem drum und dran. Und RTL kommt da wirklich mit einem großen Team und die arbeiten wirklich hart. Das muss man anerkennen und das finde ich auch sehr wichtig, dass man das tut. Denn die Vorberichte bei RTL sind Spitzenklasse und die machen auch richtig Bock auf so ein Rennen. Und auch die Ergänzung mit Nico Rosberg als TV-Experten finde ich sehr gelungen, obwohl Nico Rosberg mir manchmal echt ein bisschen zu glatt ist. Also das wusste man aber vorher. Das ist Nico
Rosberg. Das ist er ja aber immer. Das ist ja auch bei den Kollegen von Sky UK.
Genau. So, was die Rennen angeht und was die Kommentatorenleistung angeht, da ist RTL, finde ich, mangelhaft. Und Heiko Wasser und Christian Danner sind herzlich eingeladen, jetzt uns in die Sendung zu kommen, denn ich glaube, das wäre auch mal eine ganz interessante Diskussion für euch da draußen, weil RTL geht sehr auf diese Gesichter, die ja jeder kennt. Und ich möchte nicht sagen, dass Sascha Roos und Marc Surer fehlerfrei waren. Auch da wurden sehr viele Fehler gemacht, was die Fahrer anging, wer gerade gezeigt worden ist und sowas. Das ist ja alles schön und gut. Aber ich finde, Christian, und vielleicht kannst du da mal aus deiner Erfahrung vom ORF oder auch was du zum Beispiel von Sky UK mitnimmst, du guckst ja auch bei Sky UK, was die Emotionen angeht, lebt die Formel 1 sehr davon, dass Kommentatoren auch vielleicht mal übertrieben ausarten, was die Emotionen angeht. Jacques Schulz hat das in also hat das in Perfektion gemacht. Auch Sascha Roos hat das gemacht, auch wenn es manchmal sehr gestellt wirkte. Aber das machte nichts, denn er nahm uns dadurch mit. Und Heiko Wasser und Christian Danner waren, fand ich, sehr einheitsbreimäßig unterwegs. Dazu kam noch die patriotische Kelle. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Und mir hat das, finde ich, und das ist so das, was mir abging, das habe ich auch getwittert, ohne Emotionalität habe ich sehr viele Probleme damit, eine solche Leistung als gut zu bezeichnen. Und ich finde, dadurch lebt die Formel 1 und lebt auch bei den Fans. Wie siehst du das?
Ja, also erstmal, ich habe überhaupt nichts gegen ein bisschen Patriotismus. Also ich habe jetzt fast nie RTL-Übertragungen gesehen und kann deswegen nicht beurteilen, wie die Kollegen das da machen. Aber dass auf einem deutschen Sender so ein bisschen die Deutschen im Vordergrund stehen, da habe ich grundsätzlich nichts dagegen. Vielleicht bin ich da aber auch ein gebranntes Kind, weil in Österreich, wenn Skiübertragungen zum Beispiel laufen, hat man ja das Gefühl, dass andere Länder da gar nicht mitfahren. Also da existieren ja nur die Österreicher. Ist aber manchmal auch vielleicht ganz gut und nett und man will halt auch wissen, wie die abschneiden. Beim Thema Emotion bin ich hundertprozentig bei dir. Das ist natürlich sehr subjektiv, weil ich kenne auch Kollegen und Bekannte, die finden einen nüchternen Kommentar ganz gut. Für mich lebt Sport von Emotionen und ich finde, das darf man auch im Kommentar ein bisschen spüren. Und wie gesagt, das ist jetzt keine Kritik an RTL, weil ich einfach viel zu wenig verfolgt habe und verfolgen kann, was die Kollegen da tun im Kommentar. Aber Emotion finde ich ganz wichtig. Und ich fand zum Beispiel immer, dass Jacques Schulz tatsächlich das ganz hervorragend gemacht hat. Das wirkte auch authentisch bei ihm. Und auch bei den Kollegen bei Sky UK finde ich, dass das eine echt gute Mischung ist. Im Übrigen auch das Drumherum. Also Ted Kravitz, der bei denen ja den Boxengassen-Reporter macht, oder einen von mehreren, muss man dazu sagen, finde ich, hat eine ganz hervorragende Mischung gefunden aus charmanter Art, unterhaltsam zu sein, aber trotzdem extrem zu bohren, sich nicht abspeisen zu lassen von Fragen beziehungsweise von Antworten, die ganz offensichtlich irgendwas übertünchen wollen, sondern er hat da echt eine erfrischende Art nachzufragen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, wie man auch einem Mainstreaming-Publikum auf durchaus hohem Niveau und mit viel Detailreichtum die Formel 1 erklären kann, ohne dass es zu komplex wird, so dass die Leute abschalten. Also ich glaube, das geht. Inwieweit man bei RTL meint, das richtig zu machen, wie gesagt, fällt mir sehr schwer zu beurteilen. Was ich noch sagen kann, ist, dass der ORF tatsächlich eine extrem coole Alternative ist für all die, die das empfangen können. Die Kollegen Hausleitner und Wurz machen das, wie ich finde, sehr charmant mit so ein bisschen österreichischem Schmäh. Ich weiß nicht, je weiter nördlich man kommt, wahrscheinlich in Deutschland, desto schwieriger wird das zu verstehen. Aber das ist auch ein tatsächlich sehr, sehr gutes Kommentatoren-Duo, weil auch Alexander Wurz ja noch relativ nah dran ist an der Formel 1. Nicht nur, weil es noch nicht so lange her ist, dass er selbst gefahren ist, sondern auch, weil er ja nach wie vor als Vier-Botschafter mit Halo und so weiter zu tun hat. Gab es übrigens eine herrliche Situation in den Vorberichten, wo Alex Wurz, Ernst Hausleitner und Niki Lauda über Halo gesprochen haben. Und Niki Lauda hat tierisch über Halo abgelästert und Alex Wurz meinte dann, ja, aber ihr bei Mercedes habt ja die ganze Forschung bezahlt. Also ist jetzt ein bisschen falsches Spiel. Und sowas würde ich mir manchmal wünschen, weil das fehlt manchmal, finde ich, so ein bisschen bei den deutschen TV-Sendern, dass man gerade bei diesen Boxengassen-Interviews halt nicht nachbohrt, sondern sich einfach mit dem zufrieden gibt, was denn da als Antwort gegeben wird. Vielleicht auch ein bisschen aus Angst davor, dass man sich mit den Leuten verscherzt, also aus Angst vor ein bisschen Konfrontation. Ich weiß es nicht genau, ich möchte es nicht unterstellen. Aber ja, wie gesagt, also ORF, sehr gute Alternative, die durchaus greifbar ist, glaube ich, für viele. Und Sky UK ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Also was die produzieren, auch an Umfang, rein von der Zeit, die sie auf Sendung sind, ist wirklich der Wahnsinn. Und für all die, die das irgendwo empfangen können, vielleicht gibt es ja auch ein paar Leute in England, die uns zuhören, klare Empfehlung. Also Sky UK, das Geld lohnt sich wirklich.
Also einfach nochmal, um das zusammenzufassen, Vorberichte und das Ganze drumherum ist RTL top, aber was so die Kommentatorenleistung angeht und auch die Werbeplatzierung, ja, das ist natürlich auch noch ein Problem, da kann RTL aber bedingterweise, glaube ich, nichts für. Die haben halt wahrscheinlich gewisse Fenster, die sie bedienen müssen, aber ob das so sein muss, dass man das nicht einfach vorschiebt, während das Virtual Safety Car läuft und dann nicht beim Rennstart quasi dann wieder in die Werbung geschaltet wird, wo es ja wirklich spannend wurde durch die Vettel-Geschichte. Ja, okay. Da kann man vielleicht an der Planung noch ein bisschen was ändern. Wir werden das natürlich auch hier im Auge behalten. Wir werden auch in unserer Facebook-Gruppe weiter darüber diskutieren. Über das, was wir ja auch vorhin besprochen haben mit Marc Sura im zweiten Abschnitt, Ole, vielleicht kurz deine Meinung dazu. Die ganzen neuen Einblendungen, die Präsentationsweise von Liberty Media. mir gefällt diese neue Hymne unglaublich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich höre die sehr gerne. Und dass die auch immer eingebunden wird in die Übertragung jetzt, was die Einblendungen anging, bis auf diese Geschichte mit Last Name und Last Name, fand ich die eigentlich ganz gelungen. Ja, ich kann verstehen, wenn das einigen zu viel ist. Ich glaube gerade, das ältere Semester wird damit seine Probleme haben. Aber ich glaube, wir Jungen tun uns da ein bisschen leichter mit. Man könnte vielleicht noch die Einblendung der Reifenmischung, die gerade gefahren wird, ein bisschen optimieren. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, die Verbindung aus auch Fahrerbildern. Also ich fand das gelungen. Mir hat das gefallen. Wie hast du es gesehen?
Ich fand das auch sehr gut. Also so ein großer Unterschied zum vergangenen Jahr ist es übrigens auch nicht, wenn man die beiden mal gegeneinander stellt. Ich fand das sehr gut. Ich finde es auch sehr erfrischend, dass das so ein bisschen moderner, bisschen lockerer ist. Also insgesamt auch die Grafiken, die Formel 1 anbietet, finde ich sehr gut. Und beim F1 TV hat man dann natürlich auch noch die Möglichkeiten, sich die Sachen dann so hinzulegen, wie man es gerne hätte. Eben auch zum Beispiel die Reifenmischung und so. Aber ich finde, dass die TV-Präsentation sehr, sehr gut. Ich war, muss ich sagen, immer so teilweise so ein bisschen abgelenkt. Ich habe, auch wenn ja links konstant die Fahrerliste stand, habe ich mehr auf die unteren Einblendungen geschaut, weil die ein bisschen größer waren.
Ja, die Größe war ein Problem.
Gewöhnungssache. Ne? Ja. Es ist aber auch reine Gewöhnungssache. An sich ist es schon sehr detailreich und sehr gut mit den kleinen Logos von den Herstellern und so, von den Teams, mit den Fahrerbildern und so. Gut, beim Rennen gab es, als das Safety Car irgendwie rauskam, ja, dann wurde da ja das angezeigt, aber dann nicht mehr die Rundenanzahl. Das war so ein bisschen doof, aber ja, waren ja auch noch ein paar Runden zu fahren. War ja jetzt nicht die letzte Runde oder die vorletzte. Von da, ja, und es hat ja insgesamt auch sehr gut funktioniert, außer das mit Last Name, mich würde übrigens interessieren, wie viel da die geworden sind. Hat sich dann nicht herausgestellt. Aber zum Beispiel auch dieses kleine Detail, dass die einzelne Kurve unten links angezeigt wird.
Das fand ich gut. Super. Das fand ich gut.
Und ja, doch. Also gefallen mir schon sehr gut. Bin mal gespannt, ob noch weitere dazukommen werden im Laufe des Jahres und wie es dann bei F1 TV aussehen wird. Aber finde ich eine super Neuerung. Insgesamt auch das neue Erscheinungsbild. Mir gefällt das Leuten, die natürlich traditionell irgendwie sind, denen gefällt das natürlich nicht. Die beschweren sich dann immer noch über das neue Logo und dass es zu bunt und zu verspielt ist. Aber letztendlich geht es ja darum, auch mal wieder junge Leute vor den Fernseher zu bringen.
Ja.
Oder vor den Laptop.
Absolut. Also insgesamt gut gemacht und ich denke, man wird an den Stellschrauben, an denen man drehen kann, auf jeden Fall noch drehen. Einzelne Probleme werden sich in den nächsten Rennen da sicherlich auch lösen. Und um das Ganze rund zu machen, Christian, wollen wir das nochmal auf das Sportliche zurücklenken hier, das am Ende von Starting Grid, das Momentum, was Sebastian Vettel jetzt mitnimmt. Diese Szenen bei der Samstags-Pressekonferenz, als Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, ich möchte schon sagen, angegriffen hat, dass er I want to wipe the smile off your face. Das ist, glaube ich, so ein Satz, den könnte Lewis Hamilton noch fressen. Vor allem mit der Performance, die Sebastian Vettel dann am Ende gezeigt hat. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass ja die Leistung von Sebastian Vettel doch sehr stark war. Und so ein Saisonstartsieg für Sebastian Vettel ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Und die Art und Weise, wie Lewis Hamilton damit jetzt umgeht, nämlich auch sehr, 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 sehr krittelig zu sein und sehr, sehr kitzelig zu sein, was Sebastian Vettel angeht. Ich glaube, dass da das Momentum von Sebastian Vettel sogar noch ein Stück weiter nach oben getrieben wird. Auch wenn Lewis Hamilton natürlich jetzt mit Wut im Bauch nach Bahrain fährt. Ich glaube, dieser Sieg nach dieser Pressekonferenz am Samstag, der gibt extra Schwung für Sebastian Vettel. Was glaubst du?
Ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht, weil auch vom psychologischen Profil, das die Fahrer haben, ist Sebastian Vettel einer, der immer zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt schwankt. Und für ihn, das sieht man ihm ja auch richtig an. Also auf dem Podium, der strahlt noch über solche Siege wie ein kleines Kind. Das war unfassbar wichtig. Und ich glaube, dass das für Ferrari auch als Team insgesamt mit dieser Führungsfigur Sebastian Vettel tatsächlich einen Unterschied machen kann, dass man jetzt mit dieser Moralinjektion in den nächsten Rennen gehen kann, nämlich auch mit dem Wissen, und das haben sie, das hat ja auch Sebastian selbst gesagt, dass das Auto noch nicht das schnellste ist momentan. Aber ich glaube, jetzt, wo man riecht nach diesem ersten Rennen, auch wenn wir vielleicht nicht das schnellste Auto haben, aber wir sind so nah dran, dass wir zumindest eine Chance haben in dieser WM. Dieses Wissen, glaube ich, wird Sebastian Vettel dieses Jahr auf jeden Fall beflügeln am Anfang der Saison.
Und ja, ich sag mal so, er hat ja erst diesen Kommentar von Lewis Hamilton nicht gehört. Dann wurde er nochmal ein bisschen drauf angesprochen von einem Pressemitglied, Ole. Und dann hat man dann doch gemerkt, dass ihn das doch ein bisschen angefressen hat, was Lewis Hamilton da gesagt hat mit dem Smile of your, wipe the smile off your face. Ja, was ist denn so jetzt dein Gefühl, wenn wir schon mal so eine kleine Vorprognose für Bahrain wagen wollen zum Ende? Die Rückkehr und das Zurückschlagen von Lewis Hamilton mit sehr viel Wut im Bauch oder Ferrari, die da nochmal nachlegen können? Was ist so dein Grundgefühl, Ole?
Ich weiß gar nicht, ob Lewis Hamilton wirklich Wut im Bauch hat, ehrlich gesagt, weil Mercedes hat immer noch das beste Auto und sie hatten halt jetzt im Rennen Pech, sonst hätte Lewis Hamilton dieses Rennen souverän gewonnen, muss man so sagen. Und ich denke, dass es in Bahrain halt wieder so sein wird, dass Mercedes ganz klar vorne sein wird. Man darf ja auch nicht vergessen, Mercedes hatte keine Hilfe von Valtteri Bottas im Rennen. Das hätte auch nochmal ein Faktor dann sein können, wenn der sich normal qualifiziert hätte. Und Ferrari ist schon nah dran, aber auch ja doch noch deutlich weg. Das heißt, ich weiß nicht, wie es in Bahrain natürlich ist. Da sind natürlich wieder wärmere Temperaturen. Das könnte wieder bei den Reifen natürlich interessant werden. Da kommt allerdings auch noch Red Bull ins Spiel. Darf man nicht vergessen. Daniel Ricciardo, der ja eine Startplatzstrafe hatte. Ja. Und Max Verstappen, der ja auch Pech im Rennen hatte mit dem Dreher zum Beispiel auch. Aber die Rennpace beim Red Bull zum Beispiel ist auch nicht die allerschlechteste. Aber trotzdem glaube ich, dass Ferrari wird natürlich die Chance jetzt wittern und wird mit großer Motivation nach Bahrain kommen, denn das hat man sich sicherlich nicht ausgerichtet, dass man hier das Rennen gewinnen kann und mit zwei Autos auf dem Podium sein wird. Allerdings, ich glaube, gibt es bei Mercedes keinen Grund zur Sorge.
Und Kevin, ich muss noch einen Satz loswerden, kurz zu diesem Duell Vettel gegen Hamilton. Weil man merkt, diese Psychospielchen gehen schon ein bisschen los. Ja. Also das bewegt sich alles noch in einem augenzwinkernden Bereich. Aber ihr habt die Pressekonferenz richtigerweise angesprochen und im Rennen, und das ist fast ein bisschen untergegangen. Beim Safety Car Restart hat Vettel auch so ein bisschen gespielt. Und wenn man da vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber kommt man da durchaus sehen, das war ein bisschen Baku 2017. Ja, Mann, richtig. Also ich glaube, das geht jetzt los, dass die sich so gegenseitig ein bisschen behakeln. Und ich bin gespannt, wie sich da die Dynamik weiterentwickeln wird, wenn es tatsächlich auf einen WM-Kampf zwischen den beiden hinauslaufen sollte.
Oh, Leute, F1 ist back und das ist auch gut so. Und ich freue mich auf das nächste Rennen in Bahrain. Ich habe mich sehr gefreut, über das Rennen in Australien sprechen zu können. Es war ein Rennen, was auf jeden Fall Themen aufgeworfen hat, die wir auch immer weiter beleuchten werden. Unsere Kollegen von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, dessen Chefredakteur Christian Nimmervoll heute in der Sendung war, werden das natürlich tagtäglich für euch schriftweise machen. Wir werden uns wieder melden mit Starting Grid, sobald es was Gutes für euch gibt. Ja, also haltet die Ohren offen, liked uns bei Facebook, folgt uns, geht in die Starting Grid F1 Fansgruppe, diskutiert mit uns, Hashtag Starting Grid MSR bei Twitter. Wir hören uns wieder, Rezension bei iTunes wollen wir natürlich auch gerne lesen von euch. Vielen Dank, Christian.
Bitte gerne.
Und mein Name ist Kevin Scheuren. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns wieder. Ich habe schon gesagt, ich wiederhole mich da gerne, denn es macht einfach Spaß. Diese Sendung macht uns Spaß. Ich hoffe, sie macht euch Spaß. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Es war dann doch ein sehr spannendes, kontroverses Rennen in gewisser Weise, was ja eine sehr gute Diskussion hervorgerufen hat. Und es ging nicht ums Halo. Das fand ich sehr gut. Wir haben heute nicht einmal darüber gesprochen. Ich hoffe, das geht dann auch bitte so weiter. Und kommt in die Starting Grid F1 Fans Gruppe bei Facebook. Einfach anfragen, dann werdet ihr da reingelassen und dann könnt ihr mit uns darüber diskutieren, über die Themen der Formel 1, natürlich auch mit weiteren Hörern, und kann ich nur jedem ans Herz legen. Und ansonsten hören wir uns zur Bahrain-Vorschau sicherlich hier wieder nächste Woche dann. Und bis dahin gilt wie immer natürlich nur eins: Keep Racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.